Trigger Warnung.
In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
Was ist mir passiert?
Ja, ja, klar. Komm vorbei.
Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte.
Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein!
GefährtInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit
Romina Maria Ulm,
Elle Lakehoff
und mir, Shannon Gede. Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus.
Hi Shannon, geht's dir?
Hallo Elle. Gut, soweit. Wobei das eine sehr abgespeckte Antwort ist für das, was eigentlich alles gerade los ist. Arbeit ist irgendwie ein bisschen viel und so Projekte sind viel und drumherum ist einfach auch viel. Ich hätte es einfach mal gerne irgendwie so eine aufgeräumte Wohnung zu haben, die nicht einem signalisiert, dass gerade viel Chaos ist. Aber sonst finde ich eigentlich alles ganz gut. Bei dir?
Ja, es ist ein guter Punkt, den du ansprichst. So eine Wohnung spiegelt einen ja immer sehr gut wider oder was gerade bei einem abgeht. Ja, du, ich gehe morgen auf ein Festival. Da freue ich mich sehr drauf. Aber das war jetzt auch mit viel Stress verbunden, weil ich absolut keine Camping-Utensilien habe und alles mir erleiden musste von FreundInnen. Und mir echt aufgefallen ist, dass ich sehr selten in meinem Leben campen war und gar nicht so richtig weiß, was man da alles braucht. Aber ich habe jetzt so gut wie alles beisammen und mir fehlt nur noch eine Isomatte. Und dann kann's losgehen. Aber heute haben wir ein bisschen was anderes vorbereitet als sonst, ne?
Yes, ein bisschen. Ich bin ein bisschen planlos, aber das ist auch Sinn der Sache.
Ja, ich habe nämlich heute den Plan. Ich hatte schon ganz lange Lust darauf, hier bei GefährtInnen so ein bisschen einen auf True Crime zu machen und einfach einen Missbrauchsfall mitzubringen und den dann einfach Shannon vorzustellen und ihre Reaktion dazu zu hören und ihre Meinung dazu zu hören. Genau. Und es soll vor allem, um was soll es vor allem gehen? Du hast es besser zusammengefasst als ich.
Also wir wollen auf jeden Fall den Aspekt angucken, wie wir dazu stehen, wenn Personen, gegen die es einen Vorwurf von sexualisierter Gewalt gibt, noch in der Öffentlichkeit Präsenz bekommen.
Ganz genau. Und da habe ich dir auch einen passenden Fall mitgebracht. Soll ich da einfach mal loslegen? Ich bin auch
ja, schon
ein bisschen aufgeregt.
Sag mal, ist der so aktueller oder ist der schon ein bisschen länger her?
Der ist schon ein bisschen länger her. Und zwar sind wir im Jahr 1977.
Okay.
Was verbindest du denn so mit dem Jahr 1977? Also wir sind in den USA, nur so als kleiner Hint.
Ich wäre jetzt persönlich gegangen, ne? So 1977 war ich einfach noch nicht auf der Welt. In den USA, boah, weißt du, jetzt hast du mich ertappt, weil geschichtlich und so mit Jahreszahlen kann ich gar nicht. Kennst du das, wenn irgendjemand so richtig geil irgendwie so sagen kann, ey yo, und 2014 war ich da und da und da in meinem Leben und dann habe ich 2022 den Urlaub da und da gemacht und ich denke mir so,
wo war ich?
2024 oder schon 25 oder haben wir noch 23? Ich bin da so schlecht drin.
Okay, dann helfe ich dir mal auf die Sprünge. Und ich glaube, wenn ich es dir sage, dann wirst du dir einen Kopf fassen, weil du denkst, ja klar, Elle. Zu dieser Zeit, da war die freie Liebe sehr groß geschrieben. Also Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Und das ist auch so eine Zeit, wo junge Mädchen sehr stark sexualisiert worden sind in der Filmbranche. Und mit jungen Mädchen meine ich wirklich jung. Also zum Beispiel haben wir das Sigourney Weaver. Kennst du die vielleicht aus Avatar? Genau, die hat da mit 13 Jahren eine Prostituierte gespielt. Und das wurde damals nicht hinterfragt. Also das war so auch einer ihrer Durchbruchsrollen. Oder auch Elvis Presley, der hat einfach damals die 14 Jahre alte Priscilla zur Frau genommen. Also
krass.
Das hat irgendwie niemand hinterfragt. Also es war zu der Zeit von meinem Gefühl und von meiner Recherche her so in den Staaten ziemlicher Common Sense. Also es war so voll, wir lieben uns frei, wir haben Sex, wir wollen Spaß haben, wir nehmen LSD, let's go. Ja.
Mhm. Interessant, Rock'n'Roll, let's go.
Genau, und für viele junge Mädchen in dem Alter von 13 Jahren oder von 13, 14 Jahren, war es halt einfach ein Traum, eine Schauspielerin oder ein Model zu werden, so wie das heute eigentlich, glaube ich, auch noch ist. Also ich wollte früher auch irgendwie Schauspielerin werden oder Model.
Ja, und ich wollte auch immer irgendwie auf der Bühne stehen. Ich dachte, ich werde Sängerin, aber das war es dann nicht. Aber ich habe mir immer so vorgestellt, so eine kleine Avril Lavigne zu sein. Skaterboy. Ja, aber das passt heutzutage tatsächlich gar nicht mehr zu mir. Genau.
She was a girl. Ich so, echt jetzt? Really? Ja. Naja, und das war auf jeden Fall auch ein Traum für die damals 13-jährige Samantha Gailey. Und sie war ein richtig hübsches Mädchen. Also blonde Haare, blaue Augen und sie hat einen total verträumten Blick und hat so, wenn ich dir jetzt ein Bild zeigen würde, so ein richtig typisches 70er-Jahre Schönheitsideal erfüllt sie einfach. Also sie ist einfach wirklich ein richtig hübsches Mädchen. Und naja, jetzt stell dir vor, irgendwie der Freund deiner älteren Schwester kennt zufälligerweise so ein paar Leute aus Hollywood und du denkst so, ja cool, voll nice, dass der ältere Freund meiner großen Schwester so ein paar Leute aus Hollywood kennt. Und dieser Freund kannte Roman Polanski. Roman Polanski ist ein ziemlich erfolgreicher Regisseur und geht in seinem Business ziemlich ab. Und dieser Typ, der hat junge Mädchen gesucht, um die abzulichten für die französische Vogue. Und der Freund von Samanthas Schwester schlug halt eben Samantha vor. Und ich glaube, so.
Und lass mich raten. So diese ganzen Shootings und so sind dann irgendwie sehr grenzüberschreitend, viel mehr Haut, als sie eigentlich zeigen wollen. Und irgendwie denken sie, aber sie müssen es tun, weil sie dann eine Karriere aufbauen können.
Ganz genau. Also 100 Punkte für dich. Also der Regisseur und das Mädchen, die haben sich getroffen und er war also laut ihrer Aussage erstmal bei denen zu Hause. Und er brachte auch sogar noch Fotos mit von einem anderen Mädchen, die er abgelichtet hat und die auch in der Vogue gelandet ist und eine erfolgreiche Schauspielerin geworden ist. Und das ist ja auch schon mal eigentlich voll das gute Vertrauenszeichen, so mit 13 und auch als Mama. Also wenn du das so dir anguckst und denkst, okay, der könnte ja meine Tochter wirklich groß rausbringen. Und als das Shooting dann losgehen sollte, wollte die Mutter auch mitgehen. Aber der liebe Roman meinte wohl, dass das nicht so gut sein würde. Also gegen Samantha und Roman hinters Haus, die Straße hoch. Und er fing an zu fotografieren und da war auch noch alles in Ordnung. Sie hatte nur so ein bisschen das Gefühl, dass er sie einfach nicht so mag. Das war so das einzige Feeling, das sie hatte. Und irgendwann sollte sie einfach ihr Oberteil wechseln. Und naja, weil sie halt in dem Alter mit 13 Jahren noch kein BH brauchte, hat sie eben einfach keinen an und sie dreht sich um und möchte sich umziehen. Und Roman hört halt nicht auf zu fotografieren. Und da hat sie sich auch schon so ein bisschen unwohl gefühlt. Und dann meinte er noch, dass sie sich umdrehen soll und er machte halt Fotos von ihr oben ohne. Und laut ihrer Aussage fand sie das auch nicht so super komisch, weil das eben weil viele Mädchen einfach so berühmt geworden sind. Und ihr war dann auch so ein bisschen klar, dass das wohl dazugehört. Also sie hat das nicht so, sie hat sich zwar unwohl gefühlt, aber das jetzt für sich nicht als übergriffig oder sowas einkategorisiert. Und sie betont auch immer wieder, das finde ich sehr spannend in ihren Interviews, dass das eben eine andere Zeit war und dass das eben die Zeit war, wo freie Liebe stattgefunden hat, wo alle irgendwie was mit jungen Mädchen hatten, was das natürlich nicht entschuldigt, aber das finde ich irgendwie noch ganz spannend von ihren Interviews her. Was aber hast du da gerade für aus Gefühl? Das war jetzt das erste Shooting, was die hatten.
Okay, ja, also das erste Gefühl ist natürlich, dass eine gewisse Naivität natürlich auch mitschwingt ihrerseits. Ne? Keine Erfahrung im Business, da vielleicht auch viel Nervosität, viel Hoffnung in dieses Shooting. Man hat die ganzen anderen Beispiele von den Mädels, hat Vogue im Kopf und so. Also ich glaube, dass man sich darüber und auch den Konsequenzen vielleicht daraus, die daraus entstehen könnten, gar nicht bewusst ist. Klar, wir reden da auch, wie sie selbst in ihren Interviews sagst, so von 1977 so. Das ist so jetzt noch nicht 2024, wo wirklich alles im Netz direkt landet oder so schnell sich viral verbreitet. Nichtsdestotrotz frage ich mich gerade, ihre Aussagen von dem Interview, sind das ihre Perspektiven heute, also auch wo sie das mit dieser Zeit sagt, so ja, es war halt damals eine andere Zeit, oder hat sie das damals einfach gedacht oder rechtfertigt sie das heute auch noch damit?
Das ist ihre Perspektive, ich glaube von 2014, wenn ich mich nicht irre. Und was auch noch spannend ist, dass sie jetzt auch mittlerweile sagt, dass sie auch nicht mehr böse auf ihn ist, was da passiert ist. Und dass sie auch gar nicht wollte, dass es so an die große Glocke gehangen wird. Aber ihr ist da schon was Krasses da noch passiert. Also deswegen fand ich das auch nochmal sehr spannend. Also ihre Perspektive ist, dass sie rückblickend wirklich sagt, okay, das war eine andere Zeit. Und sie hat das irgendwie gar nicht so als übergriffig empfunden. Aber wir machen jetzt erstmal weiter, dann kannst du dir ein besseres Bild vielleicht noch bauen. Ja, auf jeden Fall, nach dem ersten Shooting war das Treffen vorbei und sie hat auch erstmal niemandem was davon erzählt und sie wusste auch schon, dass da irgendwas passiert ist, was nicht so richtig war. Und gleichzeitig, wie ich auch schon betont hatte vorhin, hat sie auch das Gefühl gehabt, dass er sie eh nicht so mag und ist dann auch nicht davon ausgegangen, dass nochmal irgendwie eine Rückmeldung von ihm kommen würde. Aber ein paar Wochen später kam dann ein Anruf von ihm, dass er sie wiedersehen möchte. Und auf der einen Seite wollte sie es eigentlich nicht und auf der anderen Seite wollte sie sich einfach nicht die Chance entgehen lassen, in der Vogue vorzukommen.
Weißt du, ob sie sich da irgendjemand anvertraut hat, was bei dem ersten Shooting abging? Also wussten ihre Eltern zum Beispiel davon?
Sie hat sich nach dem Shooting, nach dem ersten Shooting niemandem anvertraut. Und wie gesagt, sie hatte ja auch nicht so ein gutes Gefühl bei ihm und dachte sich dann deswegen eh nicht, dass er sich nochmal meldet. Umso überraschender war es dann, dass ein paar Wochen später der Anruf kam, dass er sie wiedersehen möchte. Und ja, auf der einen Seite wollte sie es eigentlich nicht, weil sie ja nicht so ein cooles Gefühl dabei hatte. Und auf der anderen Seite wollte sie sich einfach nicht die Chance entgehen lassen, in der Vogue vorzukommen. Ja, und dann ist der Roman mit seinem Mercedes vorbeigefahren. Die haben sich ein paar Klamotten für das zweite Shooting rausgesucht und dann sind die zusammen in ein Haus gefahren von einem Freund von dem Roman, und zwar Jack Nicholson, der ebenfalls ein bekannter Regisseur, Autor und Schauspieler ist, der aber zu der Zeit nicht da war. Der war im Urlaub und da haben die dann geshootet. Ja.
Und auch ohne Anwesenheit ihrer Mama wahrscheinlich.
Ohne Anwesenheit ihrer Mama. Und die Mama, die hat das auch nicht hinterfragt, weil das war ja dieser große Regisseur. Also der hat zu diesem Zeitpunkt schon ein, zwei Filme gedroppt, die richtig gut waren. Und das war wirklich so ein Hollywood-krasser Regisseur. Und die Mom dachte sich halt, okay, ja klar, lass ich jetzt meine Tochter mit dem shooten.
Wahrscheinlich auch viel Stolz dabei, ne? Mhm. So, guck mal, meine Tochter.
Ja. Ganz genau. Meine Tochter, die ist jetzt mit Roman Polanski, der hier richtig erfolgreich ist. Ja, also vielleicht, das ist ja auch nur Mutmaßung. Mhm. Im Haus angekommen, fragt Roman die 13-Jährige, ob sie denn so ein Champagner haben möchte. Sie stimmt zu, weil sie so ein bisschen erwachsen wirken wollte. Aber so die Selbsteinschätzung, wann Alkohol zu viel wird und wann und wie das wirkt, das hatte sie einfach noch nicht in dem Alter. Ja. Und weil Alkohol nicht ausgereicht hat, hat Roman noch eine Pille angeboten, die so auch heute nicht mehr produziert wird. Ich versuche es jetzt vorzulesen. Diese Pille heißt Qualut-Pille. Also Qualude. Und sie hat ihn gefragt, ey, weißt du denn, was das ist? Und Samantha wollte eben wieder so tun, als sei sie super erwachsen und meinte, ja, denn diese Pille, die war zu diesem Zeitpunkt auch der Shit in L.A. Die Pille wurde auf Shirts gedruckt und kam wie bei uns jetzt Tilidin in super vielen Songs vor. Und das ist auch eigentlich ein Schlafmittel, aber in Kombination mit Alkohol macht es so ein erzeugt es so ein entspanntes, dösiges High. Sie hat Alkohol getrunken auf jeden Fall und diese Pille genommen. Und während eben noch die Wirkung einsetzte, haben die beiden einfach weiter geshootet und wieder oben ohne. Aber laut Samantha war das zu dem Zeitpunkt noch sehr businessmäßig. Also der Roman soll nicht mit ihr geflirtet haben und es soll in Anführungsstrichen, sag ich mal, bis dahin noch sehr professionell gewesen sein. Also wir beachten, sie ist 13 und ich gucke jetzt mal, das habe ich nämlich nicht geguckt, wie alt er war zu dem Zeitpunkt. Ist vielleicht auch noch wichtig.
Boah, also keine Ahnung, ich würde mal sowas schätzen, wie wenn der schon so bekannt ist und was weiß ich. Vielleicht sogar an seinen Anfängen der 40er oder
der
so?
Der war 44 Jahre. Ja, der war 44 Jahre und sie war 13 Jahre alt. Genau, aber sie hatte noch das Gefühl, okay, das ist jetzt einfach Business, was da entsteht. Und sie ja hat sich da erstmal noch nicht krass unwohl gefühlt. Also so unwohl, wie man sich halt eben fühlt mit 13 oben ohne rumzustehen, keine Ahnung.
Aber was waren das für Posen? Also weißt du, oder hast du da Bilder von gesehen?
Das einzige Bild, das ich gesehen habe, da hat sie ihren, da hat sie so eine Bluse ganz weit aufgeknöpft. Und es ist schon eine sehr softe, ich bin 13 und schaue so ein bisschen unschuldig in die Kamera im Stehen. Mhm. Aber jetzt nicht, also das Bild, das ich gesehen habe, das war jetzt nicht eine krasse, sexy Pose, sondern eher dieses, ich bin unschuldig, aber ups, mein Hemd ist super weit offen.
Mhm. Okay.
Genau. Ja, und jetzt für die letzten Fotos, da sollte sich die Samantha einfach in den Whirlpool setzen. Und da bemerkt sie aber so langsam, dass es ihr nicht gut geht. Also sie fühlt sich so ein bisschen benebelt, merkt, dass die Pille wirkt und so eine leichte Panik in ihr bahnt sich einfach an. Und der Regisseur meint, dass es nicht auch langsam schlecht sei, um weiterhin Fotos zu machen und er jetzt auch in den Whirlpool kommt. Ja. Und da fühlt sich Samantha so richtig unwohl, bekommt noch mehr Panik und springt aus dem Whirlpool. Sie behauptet, dass sie Asthma habe und könne deshalb nicht mehr in den Pool. Eigentlich eine ganz coole Ausrede.
Voll.
Ja, aber Romans Reaktion ist, dass sie sich ausruhen und hinlegen soll. Und da bringt er sie halt in einen dunklen Raum und sie meint auch, dass sie das gar nicht möchte und gleichzeitig weiß sie auch nicht, wie sie das aufhalten kann. Und ja, Samantha merkt, er will Sex mit ihr, er fasst sie an, sie sagt nein und als das nichts bringt, denkt sie sich halt, lass ihn machen.
Also so war auch eine typische Reaktion von Betroffenen.
Ganz genau.
Entweder so ein Freeze, ne, oder man fühlt sich hilflos oder man lässt es dann über sich ergehen oder vielleicht ja auch dieses Machtgefälle, ne, war vielleicht auch ein Gedanke dahinter. Ich glaube, das ist oft etwas, was vielleicht passiert, vor allen Dingen bei jungen Frauen, dieses, ey, durch ihn könnte ich irgendwie so krass berühmt werden und vielleicht muss ich da jetzt einfach durch irgendwo.
Ja, ich glaube, das spielt eine ganz, ganz große Rolle bei solchen, also gerade bei diesen Hollywood-Geschichten.
Mhm.
Ja, dieses, ey, das ist ja auch dieser große Regisseur, da kann ich jetzt nicht einfach sagen, nee.
Genau, weil ja, dann ist meine Karriere, die noch nicht mal gestartet hat, futsch so. Mhm. Ja.
Ja, und in dieser Zeit, ich weiß nicht, ob's, ja, wenn das Licht nicht mehr gut war, war es wahrscheinlich auch schon abends, vergewaltigt er sie vaginal, oral und anal. Danach geht sie dann heim und sie denkt sich auch, okay, ey, ich muss das jetzt eigentlich irgendwie irgendjemandem erzählen, dass ich gerade Sex hatte. Und also so steht's auch im Interview. Sie ruft jemand an, um zu erzählen, dass sie Sex hatte, nicht, dass sie vergewaltigt worden ist. Und sie ruft ihren Ex an, der ein paar Jahre älter ist. Und dieser war zufälligerweise gerade mit ihrer Schwester da. Und ja, sie erzählt alles und die Schwester hat alles der Mutter erzählt. Die Mutter ruft die Polizei und erstattet Anzeige.
War das ihre erste sexuelle Erfahrung? Weiß man das?
Nee, war es nicht. Also sie hatte davon schon Sex gehabt. Sie hat auch erzählt, dass es schon super früh war, aber dass einfach zumindest in ihrer Bubble zu dieser Zeit mit dieser freien Liebe das einfach so dazugehört hat. Und sie hat einfach das Gefühl gehabt, dass sie auch schon super erwachsen ist. Genau. Ja, die Mutter ruft die Polizei und erstattet Anzeige. 2 Wochen später wird er angeklagt und die Anklage umfasst 6 Punkte. Vergewaltigung unter Zuhilfnahme von Drogen, Vergewaltigung einer Minderjährigen, Abgabe von Drogen an eine Minderjährige, unzüchtige Handlungen an einem Kind unter 14, Oralsex und Analverkehr. Aber um Samantha die Verhandlungen zu ersparen, erzielten die Parteien eine Vereinigung. Also es kam zu einer Verständigung im Strafverfahren. Die Anklage wurde auf den Punkt außerehelicher Sex mit einer Minderjährigen reduziert.
Was? Warum das denn?
Naja, dass man ihr quasi den Weg, also dass sie nicht vor Gericht aussagen muss, um nochmal alles zu durchleben. Also die haben quasi.
Aber ist das nicht auch mildernd für ihn?
Ja, total. Also dafür gab es keine Haftstrafe. Es gab nur eine 90-tägige gerichtspsychiatrische Haft im Gefängnis. Aber er kam nach etwa 40 Tagen raus.
Was?
Ja. Und bevor die eigentliche Verhandlung war, ist der Roman Polanski nach Europa geflüchtet. Und ja, also der ist, glaube ich, bis heute immer noch in Europa. Und seiner Karriere hat das gar nicht, also wirklich gar nicht geschadet. Er hat mit großen SchauspielerInnen, wie zum Beispiel Johnny Depp, zusammengearbeitet. Er hat auch einen Oscar noch bekommen. Und er ist bis heute ein erfolgreicher Regisseur.
Warte, und in Europa wird da keine? Also klar, dann kann man das Gesetz der USA, greift das dann hier noch? Oder die Straftat? Nee, warte, das muss doch trotzdem Konsequenzen haben, oder? Da bin ich gar nicht drin juristisch. Aber
ja,
wie kann man denn einfach in ein anderes Land reisen und dann Friede, Freude, Eierkuchen weitermachen?
Ganz ehrlich, da bin ich jetzt auch nicht mehr so ganz drin. Ich weiß, dass noch irgendwas mit Österreich war, also dass sie in Österreich so zurückschicken wollte oder so. Aber das irgendwie nicht geklappt hat.
Hä, und an dieser hier Stelle, in Deutschland, also in Deutschland ist er ja nicht in Europa irgendwo.
Er ist nach Frankreich gegangen und hat immer noch seine sehr guten Kontakte aus den USA, mit denen er ganz viele tolle Filme produziert hat. Und das immer noch.
Krass,
also sein letzter Film ist 2019 rausgekommen. Der Typ ist jetzt 80 Jahre alt. Und das wurde erst alles hinterfragt, als die MeToo-Bewegung kam. Mit der MeToo-Bewegung und Harvey Weinstein, glaube ich, hat man auch diesen Fall nochmal hinterfragt. Aber jetzt ist der Typ halt alt. Er hat sehr viele gute Filme, also halt preisgekrönte Filme produziert. Der konnte ganz normal weitermachen. Der war nur 40 Tage im Gefängnis und ist danach geflüchtet. Boah. Ja.
Da sieht man mal, wie so Macht, ne, und Reichtum einen wahrscheinlich auch da mit guten Anwälten und was weiß ich noch so ein Leben dann irgendwie ermöglicht, ne? Aber ich, also das juristisch, das fände ich schon krass, weil dann könnte ja jeder Täter gefühlt irgendwie von den USA einfach nach Europa und kann dann hier weitermachen, weißt du? So, das ist ja, da muss es irgendwie sehr viel Geld gegeben haben und irgendwie Leute sehr stillgelegt haben, so dass das einfach so weitergeht. Aber auch heftig, dass man, ich sag mal so, mit jemanden wie ihm dann noch zusammenarbeitet, auch heutzutage mit dem Wissen, vor allen Dingen, wo ja das Opfer ja auch drüber gesprochen hat öffentlich, also
ja, das ist, fand ich auch richtig krass. Ich habe ja aber noch mal was gefunden, wegen dem Flüchten. Soll ich dir das noch vorlesen?
Ja, gerne.
Genau, er wurde hier angeklagt, daraufhin setzte er sich nach London ab. Kurz darauf siedelte er nach Paris über, um einer Auslieferung durch Großbritannien zu entgehen. Seit 1975 oder 1976 ist er im Besitz der französischen Staatsbürgerschaft. Seitdem reiste er nicht wieder in die USA und vermied auch Reisen in die Staaten, in denen eine Auslieferung zu befürchten war.
Crazy. Aber das heißt, er war ja jahrelang eigentlich auf der Flucht.
Naja, er hat ganz normal Filme produziert in Europa. Ich weiß
ja,
nicht, ob man
immer
das
wieder so seine Location geändert, sag ich mal.
Na, eigentlich nur zweimal. Und das ist jetzt halt Franzose offiziell. Und nee, also er ist nur einmal nach London und von London nach Paris. Das hat er innerhalb von einem Jahr gemacht. Also so super krass war der dann nicht auf der Flucht.
Ja. Wow, und sie? Wie ging ihr Leben weiter dann?
Also ihr Leben, sie fand das total fürchterlich, dass da so viel Trubel drum gemacht worden ist. Sie sagt auch jetzt im aktuellsten Interview, was ich auch ein bisschen komisch finde, dass es keine Vergewaltigung war. Und sie ist jetzt auch mit der Frau von ihm befreundet. Ja.
Das ist doch auch mega strange. Genau. Kommt das von ihr oder kommt das auch durch?
Das weiß ich nicht. Ich war auch vorhin so, okay, wait a minute, du sagst irgendwie in einem Interview, was super ausführlich und mega spannend war, auch wie sie es erzählt hat, das, was ich auch gerade erzählt habe, das ist quasi 1:1 das Interview, mehr oder weniger, aus ihrer Sicht einfach. Und ich meine, das wurde ja auch alles gerichtlich so beschlossen. Du hast ja die Anklagepunkte gehört, diese 6 Anklagepunkte. Und sie hat das immer so erzählt und sie sagt auch, ja, er hat mich vergewaltigt per Definition, aber sie hat nie so einen Schaden davon getragen. Und
boah, das spielt aber auch einiges runter.
Ja.
Was andere betroffen ja auch. Also ich meine,
ja, total.
keine Ahnung, ich habe jetzt auch keine posttraumatische Belastungsstörung dadurch erlitten, so, aber heißt ja nicht so, dass das spurlos an einem vorbeigeht, ja, auch sicherlich nicht bei ihr.
Das finde ich auch bisschen wild, dass sie das so sagt. Und sie meinte halt auch noch in ihrem Interview, als diese Vergewaltigung stattgefunden hat, dass er sie halt immer wieder gefragt hat, ob ihr das gefällt und so. Und sie hat einfach nur geschwiegen, ja. Hm. Und deswegen ist das so, ihr Schluss daraus ist, dass er ihr nur was Gutes tun wollte.
Boah, es geht in so vielen Ebenen. Und klar, was halt keine auch Zustimmung ja auch ja, kein Ja ist.
Und so. Eins ist so krass, weißt du, er hat sie gefragt anscheinend, ob er mal durch die Hintertür rein darf und sie wusste nicht, was das ist und hat vorsichtshalber mal Nein gesagt, bis dann halt sein Penis in ihrem Po war. Und dann hat sie das erst verstanden, da war ja auch kein, also war auch kein Konsens. Weißt du?
Nee, voll.
Also selbst wenn er gefragt
hat. Aber wie kann man dann an der Stelle sagen, dass sie dachte, er wolle nur Gutes für sie? Das ist doch auch crazy.
Ja. Ja, also sie ist da irgendwie sehr ambivalent, was das Thema angeht. Sie sagt in älteren Interviews, dass sie auf jeden Fall vergewaltigt worden ist, dass sie ihm aber auch verziehen hat. In anderen, jetzt in aktuelleren Interviews sagt sie, streitet sie das zum Teil ab. Und krass.
Da frage ich mich auch, ist das dann, weil sie ja von vornherein gesagt hat, sie möchte da nicht so eine Riesenwelle haben und so viel Aufmerksamkeit darauf, weil sie eben auch sich dessen bewusst war, was für eine Macht er hat, so, wie reich der ist, wie berühmt er ist und dass sie eben einfach eingeschüchtert war durch eben diese ja, Machtposition und dieses Machtgefälle, das hat man ja auch in aktuellen Fällen, also keine Ahnung, Rammstein oder so, war das ja auch super oft Thema, dieses Machtgefälle, weil man dann auch Angst vor den Anwälten hat und eh keine Chance hat, wenn man da irgendwie als Normalbürger dagegen versucht zu klagen. Und ob man dann vielleicht mit der Zeit dachte, okay, ich ruder hier lieber zurück, bevor, keine Ahnung, mir noch weitere Konsequenzen drohen, weil für sie ist ihre Karriere bestimmt danach auch nicht so verlaufen, wie sie es sich eigentlich erhofft hatte, oder?
Nee, sie hat so ein paar kleine Rollen gehabt irgendwo, also habe ich so vorhin auf Wikipedia noch gesehen. Und ja, sie hat ein paar Kinder, ich glaube 2 Söhne und hat ein Buch geschrieben. Oder mehrere Bücher sogar geschrieben. Und in den älteren Büchern da, also beschreibt sie halt den Fall auch so, wie ich es gerade wiedergegeben habe. Also wie gesagt, das ist sehr, sehr ambivalent bei ihr. Irgendwie möchte sie sich davon distanzieren. Sie sagt auch, dass das Schlimmste war, was nach diesem Anruf bei der Polizei passiert ist. Ins Krankenhaus, Paparazzi, Interviews, gerichtliche Sachen. Und ja, also es ist...
Das ist ja wie das, was auch Romina oft bei Gefährtinnen schon erzählt hat, dass fast der Gerichtsprozess traumatisierender war als die Tat.
Ja.
So. Und das kann ich irgendwo echt verstehen, wenn du da als 13-Jährige da haufenweise an Interviewanfragen oder sonstiges bekommst, Paparazzis dich verfolgen. Und vor allen Dingen, wenn du das, also du hast es doch so erzählt, dass nicht sie es tatsächlich auch selbst gemeldet hat, sondern ihr das abgenommen wurde von der Schwester so.
Genau, die Schwester hat das eben der Mama dann erzählt.
Mhm.
Und sie sagt auch, dass sie ganz lange dann auch geschwiegen hat und nicht mehr mit ihren Eltern gesprochen hat oder mit ihrer Familie. Aber jetzt im Nachhinein natürlich total verstehen kann, warum die Mama diese Schritte gegangen ist. Also, weil wenn du das erfährst von einer 13-jährigen Tochter.
Ja, natürlich.
Ja.
Aber wahrscheinlich fühlt man sich da auch irgendwo hintergangen, ne?
Ja.
Also so als Opfer, wenn das einem so weggenommen wird, diese Entscheidung dann zu treffen. Ob man sie treffen kann als 13-Jährige, ist nochmal was anderes so, ne? Aber jetzt rein aus der Perspektive des Opfers, egal wessen Alter so.
Und sie hat auch ganz lange einfach nicht realisiert, dass das eine Vergewaltigung ist. Also sie hat das ganz lange eben als Sex abgetan und eben als diese freie Liebe, die in dieser Zeit stattgefunden hat, ne? Mhm. Also man hat ihr auch eigentlich nicht so richtig die Chance gelassen, um um zu reflektieren, dass da vielleicht auch was passiert ist, was sie nicht so cool fand und was ihr auch, ja, was einfach nicht mit ihrer Einstimmung passiert ist.
Wie hat sich denn die MeToo-Bewegung darauf ausgewirkt?
Die MeToo-Bewegung hat sich insofern darauf ausgewirkt, als das losgegangen ist, hat man sich eben andere Fälle angeschaut. Und da fällt eben dieser Roman Polanski-Fall mit rein. Mhm. Die MeToo-Bewegung war 2016, 2017. Und als dann eben das rauskam, war das so, okay, wir schauen uns mal an, was sonst noch so in Hollywood abging. Und seitdem ist der Roman Polanski auch, ja, also nicht mehr so in aller Munde, hat aber trotzdem noch Filme produziert bis 2019, die ganz okay liefen.
Mhm. Krass, aber war sie so ein Gesicht der MeToo-Bewegung dann irgendwo?
Nee.
Oder hat sie sich dafür Betroffene ausgesprochen oder hat sie sich auch davon dann so distanziert?
Also gar nichts davon. Ich glaube, sie ist da relativ neutral geblieben von dem, was ich jetzt bisher recherchiert habe, ja. Genau.
Krass. Ja. Was war für dich das Schockierendste bei der Recherche?
Ich fand das irgendwie so toll am Anfang, wenn ich das so sagen darf, dass die Polizei und die Behörden da eigentlich super schnell waren bei so einem erfolgreichen Filmemacher. Da dachte ich mir erstmal, ey, cool, der wird hier gleich in 6 Anklagepunkten irgendwie an Pranger gestellt und ihr wird zugehört, der Mutter wird zugehört, so vom ersten Feeling. Und dann war das aber so ernüchternd, als er einfach abgehauen ist und damit so durchgekommen ist mit diesen 90 Tagen in Haft und davon hat er nur 40 ist einfach nach 40 Tagen freigekommen. Also ja, das war so eine Sache, wo ich am Anfang so total die Hoffnung hatte, vor allem in den 70ern, nochmal zu einer anderen Zeit, dass das erstmal so richtig, weiß ich nicht, so voll ernst genommen worden ist und dann halt gar nicht. Ja. Das war so ein tiefer Fall irgendwie für mich in der Recherche, wo ich mir dachte, oh Mann, ey, was geht hier ab? Und ansonsten, ja, generell glaube ich einfach bis in die 70er Jahre. Mir war das auch gar nicht so bewusst, wie krass junge Mädchen, nicht junge Frauen, sondern wirklich junge Mädchen sexualisiert worden sind.
Hey, schon gewusst? Werbung.
Warum hast du dich nicht gewehrt?
Aber wolltest du nicht eh was von ihm?
Sieh es doch einfach als Kompliment.
Übertreibst du nicht ein wenig?
Warst du betrunken?
Und vor allem, was hattest du an?
Was hattest du an? Eine Frage, die Betroffenen sexualisierter Gewalt immer noch viel zu oft gestellt wird. Denn sie impliziert eine Mitschuld am Übergriff. Die Wanderausstellung, was hattest du an? Richtet sich gegen Opferschuld und falsche Fragen. Sie zeigt, was Betroffene zum Zeitpunkt des Übergriffs getragen haben und gibt Einblick in die Gefühlswelt von Betroffenen. In der Ausstellung, aber auch auf dem Instagram-Profil von Was hattest du an, lernst du, welche Fragen verletzen und welche Aussagen stattdessen helfen können. Was hattest du an? Jetzt auf Instagram informieren.
Und jetzt zurück zur Folge.
Hast du auch so Erfahrungen selbst gemacht irgendwie, dass du etwas zugelassen hast, einfach weil es die Person ist so? Weil ich habe das zum Beispiel tatsächlich in Partnerschaften manchmal gehabt.
Ja.
Also in jungen Jahren so, ne? Dass man irgendwie dachte, boah, irgendwie weiß ich noch nicht, ob ich dafür jetzt bereit bin. Keine Ahnung, blödes Beispiel, aber vielleicht irgendwie ans Bett gefesselt werden oder so, ne? Und du denkst dir so, boah, irgendwie, also weiß ich nicht, fühle ich nicht. Und dann aber trotzdem nicht verneinen wollen, weil man die Erwartungen irgendwie oder auch, ja, nicht jetzt der Spielverderber sein will oder nicht die Freundin sein möchte. Also ich spreche wirklich von Beziehungen im Teenageralter, ne?
Ja.
Wo man dann irgendwie so, ja, die ist, die dann einfach, wo er mit seinen Kumpels drüber reden, sagt, nee, meine macht das ja nicht und dann so die Uncoole bin oder so, ne? Das ist ja im Teenageralter irgendwie so voll wichtig, dass man da auch dem Partner so gefällt und zumindest in meinem Umfeld ist so war, dass man dann voll cool ist, wenn man voll offen ist und so, weißt du?
Ja, ja, ich weiß total, was du meinst. Ich hatte das schon auch 1-2 Mal und ich habe das dann aber so voll abgelegt irgendwie, weil ich mir dann irgendwann dachte, lieber bin ich die Spielverderberin, als dass ich irgendwas mache, was mir halt keinen Spaß macht.
Safe und das ist auch voll gesund.
Ja, dann bin ich auch froh, dass das so früh, also bei mir auch so eingesetzt hat, dieser Gedanke, dass ich da echt so ein paar Typen von der Bettkante gestoßen habe, einfach weil ich dann spontan keinen Bock mehr hatte.
Ja, mega, mega. Ich glaube, bei mir kam das eher gar nicht so aus mir selbst, sondern im Gespräch immer mehr mit Freundinnen, die einfach auch ein Stück älter als ich waren. Also ich hatte immer ältere Freundschaften gefühlt. oder tendenziell in meinem Freundeskreis sind super viele dabei, die einfach 10, 15, 20, manchmal sogar, keine Ahnung, 30 Jahre älter sind als ich.
Same.
Und ich glaube,
das hilft genau, total, glaub, ja.
Voll. Und dadurch kam das dann erst so richtig, dass ich gemerkt habe, so, ah, krass, okay, meine Freundinnen, die irgendwie im selben Jahrgang oder so sind, die haben mich dann eher drin bestärkt, so von wegen so, ja, voll cool, dass du das gemacht hast und so.
Und ne? wie Weil war das? Erzähl mal. Genau.
Und dann setzen sich alle zusammen in Kreis und dann bist du die Coole, die irgendwie eine krasse neue Erfahrung gemacht hat, wo alle neidisch drauf sind, aber selbst hast du irgendwie deine Grenze gar nicht gesehen und bist voll drüber gegangen so und das hat mich dann doch schon ein bisschen länger verfolgt, als ich irgendwie in der Situation dachte, aber das ist so das Einzige, was ich damit vergleichen könnte. Also ich hatte jetzt noch nie eine Situation, wo ich durch die Macht oder der Reichweite oder des anderen irgendwie eingeschüchtert war. Das noch nicht.
Nee, das hatte ich auch nicht. Also wenn dann eher durch die Coolness der Person oder so. Aber nee, also dass wirklich eine Person Macht hatte im Sinne von Reichweite auch und in irgendeiner künstlerischen Branche tätig ist, das hatte ich auch nicht. Ja.
Aber super spannender Fall, weil er so vieles mit innen begriffen hat, was so aktuell ja trotzdem leider immer noch ist.
Ja.
Ne? Also A, dieses Machtgefälle, B, irgendwie das Schweigen der Betroffenen oder vielleicht auch zurückrudern dann irgendwie, Unwissen, dieses Freeze dann auch irgendwie und das erstmal gar nicht als Vergewaltigung definieren können, aber auch eben seine Präsenz, ne, und dieses immer noch weiter Filme machen und trotzdem noch irgendwie einen Oscar absahnen und von der Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so abgestraft werden, wie man es vielleicht erwarten würde, wenn man die Anklagepunkte und so gehört hat.
Ja.
Vor
allem, was ich mir auch dachte, weißt du, so die Leute in Frankreich und in London, die wissen ja, warum der geflüchtet ist.
Also, wie fängt man da ein neues Leben an?
Er war einfach schon so krass im Business, dass es nicht mehr gejuckt hat. Das muss man sich halt auch mal geben. Der war einfach schon nicht irgendein kleiner Filmemacher, der mal so einen guten Film hatte, sondern der hatte schon seine 2, 3, 4, 5 gute Filme und konnte mit einem richtig guten Standing da mal kurz abzischen.
Aber wurde die Geschichte irgendwann mal angezweifelt? Also, dass sie lügen würde?
Dass sie lügen würde, nee. Das wurde nie angezweifelt. Und,
weil das ist ja vielleicht auch manchmal so ein Punkt, ne, der dann so Tätern tatsächlich nochmal so ein zweites Leben und ein Leben in der Öffentlichkeit ermöglichen. Also siehe Luke Mockridge ja, beispielsweise.
Ja, absolut. Dass man da halt eben, wie sieht denn da die Datenlage aus, weißt du das?
Beim Luke jetzt oder
ja,
bei?
Ja, genau, bei Luke.
Da habe ich tatsächlich keinen richtig aktuellen Stand. Aber klar, ja, da gab es ja dann, also keine Verurteilung so und sie wird ja schon sehr als Lügnerin dargestellt oder dass sie ihre Karriere auf seinen Nacken aufbauen würde und so weiter und so fort. Und auch in den aktuellen Berichterstattungen von ihm oder wo er auftritt, ist er ja immer das Opfer einer Lügengeschichte.
Was so, hältst du davon, und, dass der jetzt auch, war der wieder auf Tour?
Der
macht gerade
ja, füllt gut die Hallen wieder. Ja, er findet auch auf YouTube statt, bei gewissen YouTubern auch, die dann irgendwie einen Tag mal mit ihm verbringen oder sonstiges und seine Perspektiven der letzten Jahre zeigen und so. Und es gibt ja auch Artikel über seine Zeit und so. Und ihre Perspektive wird relativ wenig dafür irgendwie aufgegriffen, wobei sie ja auch in den letzten Jahren viel stattgefunden hat. Aber trotzdem ist es in einem Ungleichgewicht, weil es eben in einem anderen Framing stattgefunden hat. So. Und ich finde es krass, dass also zum einen Luke Mockridge wieder Hallen füllt, Rammstein Hallen füllen und so. Und auch bei Rammstein teilweise die Berichterstattungen so sind, dass die Fans sagen, das Ganze hat uns nur noch mehr zusammengeschweißt und der Kern, der ist jetzt noch mehr irgendwie ja hinter Rammstein und so und uns bringt nichts auseinander. Und ich frage mich, also ich bin da ziemlich zwiegespalten, weil einerseits möchte ich überhaupt nicht sagen, dass es Falschanschuldigungen oder Sonstiges gibt. Also ich glaube immer Betroffenen. Finde auch, dass es die Zahlen absolut belegen, dass es super wenige Prozentsätze davon gibt, dass es Falschaussagen oder Anzeigen gab so. Aber ich frage mich auch mit einem gesunden Menschenverstand, wie es sein muss, wenn du tatsächlich unschuldig wärst. Weißt du, was ich meine? Und so eine Geschichte dann aufkommt, weil, also klar, ich als Betroffene, ich glaube auch Betroffenen, einfach weil ich weiß, wie schwer es ist, Beweise für so eine Tat zu haben und irgendwie was beweisen in der Öffentlichkeit zu können oder sonstiges, vor allen Dingen, weil es auch sein kann, dass du irgendwie einen Blackout hast oder dich nicht dran erinnern kannst oder gar nicht weißt, was passiert ist. Ich meine, da bist du ja auch die beste Ansprechpartnerin für.
Ja.
aber andererseits denke ich mir auch, stell mal vor, es wäre wirklich ein böswilliger Gedanke, weil man weiß, dass es funktioniert.
Ja, so. Absolut.
Es funktioniert ja, dass die Öffentlichkeit dir glaubt, wenn du sagst, der und der hat das und das gemacht.
Und das muss ja nicht mal die Öffentlichkeit sein, das kann ja auch in einem kleineren Rahmen passieren.
Ja.
Und das ist vielleicht echt eine andere Podcast-Folge. Damit könnten wir wirklich eine ganze Folge füllen. Aber ich habe tatsächlich jemanden in meinem Freundeskreis, der beschuldigt wird und wo es aber relativ viele Beweise gibt, dass es gelogen ist.
Krass, mit dem möchte ich unbedingt sprechen.
Das ist sehr, sehr tricky, weil diese Person, die steht mir auch relativ nahe. Und ich bin da auch in so einem Zwiespalt. Und bin da so, fuck, weil mir hat auch ein Mädchen geschrieben, die eben meinte, hey du, das ist frei die Person, die das und das gemacht hat. Und ich kenne wiederum seine Seite und bin so, fuck, ey, was mache ich jetzt? So, weil ich habe die Chats gelesen, ich habe das und das gesehen und das und das gesehen und irgendwo glaube ich ihm, irgendwo will ich ihr aber nicht glauben. Also es ist so total, und ich gleichzeitig sehe ich, wie fertig ihn das macht. Und er jetzt auch bei der Polizei war, um Rufmord zur Anzeige zu bringen. Ja, und das ist, finde ich, ganz, ganz, ganz arg tricky.
Voll, aber lass uns das gerne in einer weiteren Folge besprechen. Ich habe sehr viele Gedanken dazu. Und lass es vielleicht erstmal heute bei dieser Folge belassen.
Absolut.
Und diesen Fall irgendwie erstmal sacken lassen. Und vielleicht kann ja auch jeder sich erstmal selbst Gedanken dazu machen. Aber das, was wir gerade angesprochen haben, ich glaube, das vertiefen wir einfach nochmal in einem weiteren Gespräch.
Ja, sehr gerne. Ja.
Und ich will nur klarstellen, so dieses, was ich meinte mit, man sieht ja, dass es funktioniert, nicht falsch verstehen im Sinne von, man sieht ja, dass es funktioniert, dass Frauen auf den Nacken von anderen irgendwie ihre Karriere aufbauen, weil sie sowas sagen
oder so.
Das meinte ich nicht. Na, nur, dass wir da ein Missverständnis aber schon mal aus dem Weg fallen.
Ich muss aber auch sagen, bei Ines Agnoli, ich meine, sie hat auch nie seinen Namen gesagt. Das waren dann die Fans.
Gut, aber da ist es ja irgendwie klar, wer es war, oder?
Ja, für mich war das nicht so klar. Also ich habe den Podcast damals gehört und ich wusste nicht, dass die zusammen sind. Und das war ja auch nur dieser kleine Clip, der da veröffentlicht worden ist, dann rumgespreadet worden ist auf Instagram.
Ja.
Und sie ist da ja nicht so, weißt du, nicht so hausieren gegangen. Weißt du, was ich meine? Und alleine das hat so krasse Wellen ausgelöst. Deswegen ist die Frage echt sehr berechtigt, die du gestellt hast. Was passiert, wenn man das wirklich böswillig macht und krasse Details erfindet und die eben spreadet?
Ey, für heute spreaden wir erstmal nur noch Pfannkuchenteig oder Crepe-Teig oder was auch immer wir jetzt tun.
Sehr gerne.
du darfst aussuchen. Du hast den Fall mitgebracht. Du darfst gerne aussuchen, was wir heute snacken.
Ich habe, glaube ich, letztes Mal schon ausgesucht, Shannon.
Na, wobei, ich habe doch das Topping das letzte Mal gemacht.
Ja, okay. Okay, warte. Salzige Pfannkuchen, vegane Bolo. Mhm. Nochmal ein salziger Pfannkuchen obendrauf. Nochmal vegane Bolo.
Hä? Also eine Pfannkuchen-Lasagne oder was?
Ja.
Das ist wild.
Habe ich schon mal gemacht, ist richtig lecker.
Echt?
Ja.
Crazy, das müssen wir zusammen machen.
Ja, sehr gerne.
Okay, ja, lasse ich mich drauf ein. Können wir noch Käse drüber streuseln?
Absolut, wenn du das möchtest.
Das möchte ich.
Okay, dann sollst du es kriegen.
Cool. Dann hören wir uns nächste Woche.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Tschüssi.
Hey, zu viele Gedanken im Kopf? Das kennen wir. Check doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify ab. Musik hilft uns immer ein wenig beim Abschalten. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen können. Du bist nicht allein.